In 2008, wo ich vor der Oper, wo Parkplatz war, jetzt kein Parkplatz mehr, von einem Psychopathen angegriffen, der hat mir die Hand gebrochen. Ich habe da zwei Operationen. Und er hat mir wirklich das Leben gebrochen, da ich da für eine Tournee war. Statt 5 Konzerte war ich in 5 Kliniken, fast ein Jahr lang, ein Albtraum. Er hat mir gesagt, ich hätte die Hand für immer verloren. Da ich zwei Operationen hatte mit einer wirklich sehr schlimmen Gegenwirkung, sagen wir, eine Komplikation nach der ersten Operation. Und dann hat mir ein Starkchirurg die Hand wirklich gerettet.
Gabriela, du bist eine der wenigen weiblichen Dirigentinnen. Wie schwierig war es, sich in dieser männlichen Domäne durchzusetzen?
Ja, nun, ich war wirklich eine Pionierin. Ich bin Pianistin, als Pianistin habe ich angefangen. Und dann kam zufällig, als ich ganz jung war, ein Spoleto-Festspiel, dass ich da doch als Pianistin aufgetreten war. Aber dann war gleichzeitig Assistentin von Giancarlo Menotti. Der war dieser amerikanische, italo-amerikanische Komponist und Regisseur. Und da war ich als Regieassistentin bei ihm und er hat mir dann den Weg gebahnt zum Dirigieren. Er schickte mich dann zu Juilliard School in New York und dann fand er mich der größte von allen, Maestro Franco Ferrara. Und dann ging es weiter. Michele Bidacchi hatte wirklich die größten Lehrer. Natürlich war ein Problem, ich war immer die Einzige in allen Kursen, in allen Wettbewerben. Und wenn ich auch dreimal oder sechsmal oder 30 Mal besser war, wollte man mich nicht in die Finale schicken. Das war auch zum Beispiel gezeugt worden von Elke Mascha Blankenburg. Sie hat ein Buch geschrieben über Dirigentin im 20. Jahrhundert, weil sie selber die Probleme hatte und dann leider an Tinnitus erkrankt ist. Und bevor sie starb, hat sie noch dieses Buch geschrieben. Und damals waren wir in ihrer Gruppe, sie hat die Gruppe gegründet, Frau Musik in 80, also ich rede von 1980. Wir waren 20 in der ganzen Welt.
Und wie ist das heute?
Ja, heute ist sie viel mehr Dirigentin, aber was sie sagen musste, sind weniger vorbereitet da. Wir hatten diesen Schub und diesen Zwang, aber auch diese, sagen wir, Ehrgeiz, so gut, wenn nicht besser sogar als die Männer zu sein, um weiterzukommen. Und heute haben sie viel einfacher und ich finde, leider sind viele ganz unvorbereitete Leute da. Das finde ich auch nicht so gut, das ist ein bisschen inflationiert. Und dann die Leute, die wie uns sich sehr, sehr bemüht habe, wurde vergessen. Zum Beispiel im Buch ist die Silvia Kaduff, das war die einzige Schweizerin, also sie ist 20 Jahre älter, okay, aber ich und die Silvia sind die einzigen, die Berliner Philharmoniker dirigiert haben. Aber wir wurden total vergessen, als sie da in Luzern dieses Jahr, denke vor 3 Jahren oder mehr, weiß nicht genau, hatten sie Frauen gewidmet, das Festspiel, und man wollte uns auch nicht einladen und auch nicht im Booklet da erwähnen. Und dann war der Herr Singer, der jahrelang das Booklet geschrieben hat für die Festspiele, kannte mich, meine Familie, wusste ganz genau, dass sie die einzige Frau. Und er hat auch beschwert bei den Festspielen, aber war nichts zu tun. Da wurden Leute genommen, die, weiß nicht, also ich möchte mich nicht ausdrücken, besser nicht kommentieren. Ja.
Interessierst du dich auch für Musik, Beatrice?
Ich interessiere mich nicht nur für Musik, sondern es ist tatsächlich so, dass für mich ein Tag, und das ist keine Floskel, ein Tag ohne Musik ist für mich tatsächlich ein verlorener Tag.
Ja.
Also ich bin, um das kurz zu sagen, ich bin ein absoluter Bach-Junkie. Ich hatte heute Morgen früh schon meine Dosis. Und es ist wirklich etwas, also ich weiß nicht, also als Dirigentin sowieso, man hat ja seine Vorlieben. Also für mich ist Bach, ich weiß gar nicht mehr wann, vielleicht sogar in der Gymnasialzeit. Also er drang in mein Ohr und stürzte in mein Leben. Das war wirklich so, das war in dem Sinn eine coup de foudre, also der tägliche Begleiter. Und das war, ich habe damals, ich kann nicht mehr sagen, wo habe ich das Choralvorspiel, das Choral. jetzt muss ich gerade überlegen, habe ich gehört, ein Choralvorspiel, und das war dermaßen, ja, dermaßen bestimmend, dass es für mich wirklich, also Bach ist, wenn du so willst, mein Begleiter in guten und in schlechten Tagen. Also ich, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich die Welt voll Teufel sehe, dann ist mir natürlich eben das Lamento ist mir am nächsten. Wenn ich gut drauf bin, voll Power, dann sind mir, dann habe ich so diese Choräle oder auch die ganzen Chöre, die Freudenlieder so richtig in meinen Adern. Also Bach, zur Frage zurück. Musik ist für mich eine ganz bestimmende Komponente, also in meinem Leben. Ich spiele selber mehr schlecht als recht Klarinette, aber es ist wirklich Bach, auch Opern. Also ich bin auch ein Oper-Fan und ich bin ein Bach-Junkie.
Also Bach ist der Vater von uns allen, nicht Mozart.
Ja. Es gibt ja diese Diskussionen, also unter Theologen gibt es ja die Diskussionen, da hat ja mal Karl Barth, war ja ein sehr bekannter Theologe, er hat gesagt, also wenn er dann mal gestorben ist im Himmel, er ist überzeugt, die Engel werden Mozart spielen. Ich bin mir da nicht so sicher, oder? Also obwohl ich Mozart fantastisch finde. Und von den Opern sind tatsächlich, also die Mozart-Opern sind natürlich meine absoluten Favorites. Also die, ich meine, die Arie, Porci, Amor, das sind teilweise, ich würde als Theologin sagen, dass die Musik, jedenfalls Bach, für mich tatsächlich auch Türen öffnet auf die Transzendenz hin. Also für mich hat das eine ganz starke Komponente. Oder Musik leiht teilweise Worte, wo man verstummt. Oder nicht Worte, Empfindungen. Ich meine, gerade bei Bach, das ist ja das, wieso sprechen so viele Leute auf Bach an? Ich weiß nicht, was du jetzt...
Ich meine Johann Sebastian.
Ja, Johann Sebastian,
da
natürlich.
Da haben wir auch die Söhne entdeckt.
Ja, die Söhne Konzerte sind natürlich auch fantastisch. Auch
von Karl Philipp Manuel Bach.
Karl Philipp, genau. Friedemann.
Ja. Und jetzt hätte von Christian Bach, Johann Christian
Bach, ja, natürlich,
ein Viola-Konzert in neues Programm bringen wollen. Aber dann hat der Solisti da, sagen wir, abgewendet, wollte wieder etwas von Vivaldi. Aber ich habe diese Johann Christian Bach entdeckt, wobei ist eine Geschichte dazwischen gekommen. Sie sagen, das wäre nicht der gewesen, sondern zugeschrieben. Und dann hätte ein Franzose, der Casa de Suisse, der Onkel ist von dem Pianisten, er hätte das komponiert und sagen wir im Stil von. Jetzt weiß nicht, ob es stimmt oder nicht, aber mein großer Freund von der Berliner Philharmonik, der legendäre erste Viola von der Berliner, sagte mir, ich habe das auch gespielt und ich denke nicht, dass es falsch ist, aber auf jeden Fall, ich werde jetzt in Repertoire bringen, auch das, sehr schönes Concerto für Viola. Und sonst für Bach habe viel, viel Zeit investiert, schon als Kind, Klavier.
Natürlich.
Viel, das ist die Basis.
Das ist die Basis. Ist das alles. Ja,
es gibt eine Struktur.
Absolut. Es ist ja auch, man fragt, wieso auch Menschen, die Bach, der ja sehr gläubig war, aber wieso spricht die Musik Menschen an, die so genannt religiös und musikalisch sind? Das kann man eigentlich gar nicht erklären. Und ich denke, es hat sehr viel damit zu tun, dass gerade bei Johann Sebastian Bach, da ist ja, es gibt kein Gefühl, keine Empfindung, die nicht vorkommt. Also man hat das ganze Spektrum in seiner Musik, die jeden und jede anspricht, eben in schlechten Tagen, in guten Tagen, er leiht einem, wie soll ich sagen, Worte, oder er bringt die eigenen Empfindungen zum Ausdruck. Und ich glaube, das ist das absolut Faszinierende, sei das jetzt Kunst der Fuge oder sei das ein brandenburgisches, sei es die Kantaten, also in jeder Stimmung. So geht's mir jedenfalls und so geht's, glaube ich, vielen, oder? Würdest du auch sagen, in jeder Stimmung findest du da irgendwo dich angesprochen. Also das ist deswegen, eben wenn ich Bach, fange ich ja jetzt schon eben schwärmig und bin hin und ich bin, ja, es ist ein guter Vortrag, wahrscheinlich bin ich permanent in Bach irgendwie verliebt.
Ich hatte ein Konzert, also nach der Covid-Zeit, ich habe diese Reihe erfunden, covidistische Konzerte. Das heißt, ich habe da alle Restriktionen widerspiegelt in diese Konzerte, was ich Leben, was wir alle im Leben leider erlebt hatten, in ein Konzert. Und das habe ich das Programm alles Bach gewidmet, außer Schön. Finale von Arvo Pärt. Also es ist ein extremes Programm gewesen. Ich habe vergessen, ich hätte die CDs mitbringen sollen.
Kein Problem.
Du hast eben alles Bach und Arvo Pärt, also zwei Extreme. Wo Arvo Pärt in der Sinn ist so ähnlich, oder?
Ja.
Du hast auch eine Konzertreihe gemacht, Konzerte für den Frieden mit Musikern aus der Ukraine, Russland, Palästina und Israel. Ja. Aha. Was hat dich denn dazu motiviert?
Also wir haben zweimal das Programm gespielt. Einmal in Luzern, Juni 24, anlässlich dieses Friedensgipfels auf der Burgestock in Luzern. Und dann in Udine, jetzt vorigen November. Also meine Idee war wirklich, durch Musik alle Grenzen zu sprengen. Ja. Und ich hatte damals den Staatssekretär Walser, heißt er, der Staatssekretär von der Schweiz. Und er hat gesagt, er fand das ein großes Programm, ein großes Projekt, würde uns helfen, wir sollten das spielen, in Genf für die UNO oder weiß ich was. Dann am Ende haben wir in Luzern gespielt, da diese, sagen wir, Friedensgipfel dort stattgefunden hat. Mhm. Aber sie hat uns nicht geholfen, die von dieser Gipfel, auch der Herr Faser leistet. Wir haben trotzdem gespielt in eine sehr gute Kirche, wo man mir von den Festspielen den Tipp gegeben hat, die perfekte Akustik in dieser Kirche da. Und dann haben wir diese vier Solisten zusammengebracht, das war gar nicht einfach. Wobei der Ukrainer letzten Moment gesprungen ist, eigentlich auch mit den Russen, aber den Russen konnte man noch ersetzen. Und da musste Musiker von selber Orchester, ja, dieses Orchester aus Veneto, super Niveau, die sind wirklich fast alle Solisti Veneti, das ist ein sehr bekannte Streichensemble gewesen und die sind noch da und die meisten von diesen spielen auch für mich. Mhm. Und damals hatte von ihnen einer gespielt, statt die Ukraine, aber ich kam trotzdem gut. Und jetzt in Udine hatten wir tatsächlich alle vier. Im November jetzt, 25, da war ein großes Problem mit dem Semitismus. Da wollte meine Freundin, da wir ein sehr gutes Niveau, Konzertmeisterin von Israel Philharmonic, Tel Aviv, und sie wollte nicht kommen, sie hatte Angst, es hatte Probleme, ja wirklich Attacken, auch in Udine wegen Sportspiele hatten sie die israelische Spieler angegriffen, die Leute auf der Straße. Da war wirklich ein großes Problem. Dann am Ende ist sie gekommen und wir konnten sie alle vier haben. Aber wirklich war sehr schwierig. Auch von Palästina und weißt du was, und mit den Flughäfen, das war wirklich ein Abenteuer. Und Freunde von mir von der Uni, Udine, hätten nicht stattgefunden. Mhm. Politiker haben uns nur torpediert. Gar nicht geholfen.
Aus was für Gründen haben die torpediert?
Ja, der Erzbischof hat alles gemacht, um das Konzert nicht stattfinden.
Und aus welchen Gründen? Wie wurde das?
Wir wissen nicht. Ich habe nie gewusst. Wir mussten fünf Konzertstädte wechseln. Meine Grafikerin aus Mailand ist auch Varese und arbeitet. Sie ist verrückt, wo sie sagte, nie sowas erlebt. Nie. Hat auch nicht bezahlt. Also
Und wie war das unter den Musikern, also eben diese aus der Ukraine und ein Russe? Das ging gut.
Wunderbar. Wenn Sie gehen auf das Video, dann wir sehen ein Riesenerfolg. Toll. Wir mussten Zehnte von Leuten wegschicken, war kein Platz im Saal.
Denkst du, Kunst kann Frieden bringen?
Bitte?
Denkst du, dass Kunst Frieden bringen kann?
Ja.
Wir sind überzeugt. Kann das die Politiker überzeugen?
Wir sind überzeugt. Die Politiker sollte man dazu bringen, aber die sind stur. Da sind zu viel Interesse da. Da ist der Mensch nicht im Zentrum.
Wie siehst du das, Beatrice?
Jein. Also grundsätzlich hoffe ich das natürlich ganz fest. Und ich weiß auch die Bestrebungen, die es gibt. Ich meine, es ist auch bekannt, Barenboim hat mit Palästinensern und Israelis zusammen. Ja. Es gibt, ich glaube, genau. Es gibt andere, Simon Rattle hat, glaube ich, auch schon in der Gustavo Dudamel und so weiter. Aber ich bin jemals, es heißt ja sehr schnell, und viel Musik ist quasi Ausdruck des Guten. Okay. Da würde man noch so gern ja sagen. Ich kann mich erinnern, ein Zitat der Hans-Werner Henze. Das ist ein, das war so ein linker, bekannter, sehr linker, guter Dirigent. Der hat gesagt, Musik ist quasi wie ein Mittel, damit man geschützt ist, das Böse zu tun. Schön wär's. Also man weiß ja aus Erfahrung, auch der Teufel spielt Geige. Man weiß, dass in der menschlichen Seele sehr vieles Platz hat. Also das Schönste an Dante neben der größten Gemeinheit. Man weiß, das schönste Schlaflied wurde gespielt. Gleichzeitig wurde zum Appell aufgespielt in den Konzentrationslagern. Die Musik hatte in den Konzentrationslagern eine ganz große Rolle. Also schön wär's. Die Musik ist an sich fantastisch, aber man weiß auch, wie Musik instrumentalisiert wird oder eben von der Politik instrumentalisiert wird. Deswegen bin ich sehr skeptisch. Ich bin auch in dem Zusammenhang skeptisch jetzt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Gabriela, diese ganzen Machenschaften oder diese ganzen Reaktionen gegenüber russischen Musikerinnen. Ich finde das höchst problematisch, weil ich finde, dass Künstler das Recht haben, sich nicht politisch positionieren zu müssen. Mhm. Also man kann sagen, ja, ich muss mich nicht positionieren gegen diesen totalitären Machthaber und für irgendjemand. Deswegen finde ich das ganz abwegig, was teilweise jetzt gelaufen ist. Man kann ja auch fragen, ich habe vorhin Gustavo Dudamel, ein Fantast, würdest du auch sagen, der venezolanische. Ja,
die Kinder zusammen.
Ja, ja, der toll, der hat auch schon das Neujahrskonzert und so weiter. Aber Gustavo Dudamel hat immerhin den Sarg getragen von Hugo Chavez, also ist auch nicht unbedingt von schlechten Eltern. Er hat sein Volk verhungern lassen. Darf man dann diese Musiker nicht mehr einladen? Darf man lang nicht mehr einladen? Man weiß ja nicht, wie lang mit der chinesischen Regierung steht. Mhm. Also ich finde einfach ganz höchst problematisch, wenn die Kunst politisch instrumentalisiert wird und sich auch instrumentalisieren lässt. Mhm. Deswegen also nochmal jetzt die ganze Geschichte. Wir hatten das ja jetzt mit Annanette Lepko hier am Open House. Ja, ja. Ich finde das falsch, wenn da einzelne Künstler, Musiker, Musikerinnen deswegen belangt werden, wie sie sich allenfalls oder wie sie sich nicht positionieren.
Ich finde, man setzt auch falsche Erwartungen irgendwie. Ja. Also ja. Man hat irgendwie dann das Gefühl, wenn jetzt sich irgendein russischer Musiker gegen das Regime positioniert, dann wird das dann irgendwie die Menschen verändern und die Meinungen umschwenken. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich denke, da überlädt man auch ein bisschen die Erwartungshaltung. Also letztlich sind es ja immer noch Künstler und nicht irgendwie politische Protagonisten.
Eben, also, und ich meine, also Kunst wird durch Aktivismus nicht besser. Das Gegenteil ist der Fall, würde ich sagen, oder? Also
ich hatte jetzt, ich war einige Tage, St. Moritz Skifahren, sehr schlechtes Wetter. Und eben das schlechtes Wetter war, habe ich zufällig in einem Konzert einen ukrainischen Pianisten wieder getroffen. Nach vielen Jahren, wir kannten uns, er war hier in Oppenau, Zürich, hat viel Ballett gespielt mit Spörli. Und als der große Choreograf wegging, Spörli, musste er auch gehen. Eigentlich mussten auch zwei Freunde von mir, sie waren etwas, auch ukrainische Zwillingtänzer. Und einer davon wäre auch mein Choreograf und Solotänzer in einem Projekt gewesen, was zu Covid leider Opfer gefallen ist. Okay. Aber damals wurde eben der Alexei praktisch entlassen. Und er hat mir jetzt gesagt, jetzt ist er da und er hat auch ein Festspiel in Odessa. Jetzt hat er wegen Krieg in Zürich, sagen wir, verschoben oder anders positioniert. Und wir werden auch Projekte zusammen machen. Aber wir haben das Thema wirklich da angegangen. Und da war mit ihm ein Schriftsteller, der russisch war. Und er hat ihm über alles von Rachmaninoff, haben sie nur Rachmaninoff gespielt und ganzes Leben und alles erzählt. Und dann haben wir am Ende das Thema wirklich, sagen wir, angetouched, oder? Was ist das mit dem Zusammenspielen von Musik? Ich sagte, von mir aus, ich würde die Leute zusammenspielen lassen. Und das habe ich mehrmals gemacht.
Ja, natürlich.
Und hat immer geklappt. Und dann sagte mir der russische Schriftsteller, wenn nicht alle Leute denken. Aber ich finde schon, wenn jemand natürlich für Putin ist, ist schon problematisch, oder? Ist schon problematisch. Und damals hat er von Oper Zürich daher die Netrebko ausgeschlossen. Aber sie hatte eine Flagge da mit Putin und das war, ich würde sagen, extrem. Man sollte ein bisschen neutral bleiben.
Gut, das war auch nochmal eine andere.
Das war extrem.
Das war natürlich auch nochmal eine andere Zeit. Da kann man auch sagen, ja, teilweise sind die. Ich will jetzt auch gar niemand verteidigen, aber ob das nicht auch teilweise eine gewisse Naivität ist. Also ich habe diverse Künstlerinnen auch als Freunde. Manchmal frage ich mich, das sind jetzt nicht unbedingt die Politikerinnen, die das alles strategisch überlegen. Die sagen dann irgendwas. Mhm. Mhm. Deswegen auch wegen der Anna Nedebko frage ich mich eher. Aber sie.
Und wie viel bringt es dann solche Leute zu boykottieren, also letztlich. Ich meine, es gab zum Beispiel auch in den USA ja diese vor dem Irakkrieg. Wie hieß da die Country, diese Country-Sängerin, Dixie Chicks oder so.
Ja.
Und die haben sich gegen den Krieg positioniert und wurden dann extrem angefeindet und boykottiert und so. Hat dem natürlich überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil, aber es zeigt so ein bisschen, dass solche solche Boykottaufrufe und die Vermischung von Aktivismus und
Kunst,
ist ein bisschen problematisch. Geht vielleicht in ein Thema, Beatrice, das du immer wieder ansprichst, der Moralismus, also man macht etwas oder äußert eine Meinung, um quasi gut dazustehen oder um seine eigene moralische Überlegenheit zu beweisen, ohne dass das dann tatsächlich irgendwie einen praktischen Nutzen hat.
Ja, ich finde es unglaublich selbstgerecht, wie jetzt gegen Künstler vorgegangen ist. Ganz abgesehen davon, also wenn man seine Familie in Russland hat, weiß ich auch nicht, ob ich mich da explizit gegen diesen Diktator aussprechen würde. Also nur schon mal, das ist das eine. Genau, und das finde ich auch absolut legitim. Aber wenn man anfängt, also noch einmal, oder? Kann ich lang noch hören gehen? Also diesen fantastischen Pianisten, kann ich den noch hören gehen? Der wird ja auch vom chinesischen Regime, das ja auch nicht von schlechten Eltern ist, wird der total protegiert, der hat es nicht mehr nötig, aber trotzdem. Oder eben Gustavo Dudamel ist mit einem Diktator, sozialistischen Diktator, ich könnte andere Beispiele sagen. Wenn man anfängt, dann stellt man sich ja quasi wie das Lehramt drüber und sagt, also die müssen ausgeschieden werden, oder? Es kommt mir so ein bisschen auch vor, die Sibyl Berg, die sagte vor, das ist eine Schriftstellerin hier in der Schweiz, sie kommt ursprünglich, glaube ich, aus der DDR, und sie hat vor Jahren gesagt, also alle Opern bis auf die zeitgenössischen gehören in den Giftschrank, weil eben sie sind sexistisch, rassistisch, gewalttätig und alles. Und das habe ich dann so gejuckt, dass ich wirklich in der Neuen Zürcher Zeitung eine Glosse geschrieben habe unter dem Titel Wahnsinn, Oper und so weiter. Kurzum, also wer sind wir, dass wir uns drüber stellen? Es war sowieso völlig jenseitig. Also das kannst du besser beurteilen, die Opern. Ich meine, bei Verdi, bei Mozart, das Frauenbild muss man jetzt heute nicht mehr fantastisch finden. Aber es geht ja um viel mehr. Es geht um Beziehungen. Es geht die Essential des Lebens, die in den Opern mit, also Tod, Liebe, Schuld, also überzeitliche Themen. Und da kann man doch nicht mit Plattitüden ob jetzt da irgendwie ein Lüstling sich an eine Frau das ist ja nochmal eine Frage der Inszenierung. Das wird man heute das anders inszenieren, noch, oder?
Entschuldigung, aber da ist die Königin die Musik.
Ja, absolut. Finde ich auch. Finde ich ja auch. Aber gut, da gibt es natürlich Diskussionen. Also ich habe einen lieben Freund, der Regisseur ist, der sieht das natürlich etwas anders, oder? Aber also zu deiner Frage, ich glaube eben dieser Moralismus, was ich daran höchst problematisch finde, ist dieses sich drüberstellen. Also ich, von meiner Warte her, diese Selbstgerechtigkeit. Mhm. Und man sagt ja eben, du bist falsch, oder das ist ganz schlimm, dass du bist bei Putin nicht ganz sauber. Ich bin natürlich sowieso, also das finde ich ganz, ganz problematisch.
Darf ich was sagen? Aber in diesem Konzert bei uns in Udine, dass hier ein Erzbischof sich gegen ein Konzert für den Frieden einsetzt, das fand ich grausig. Das war wirklich ein Skandal. Er hat alles gemacht, um das Konzert zu boykottieren. Ohne meine Freunde von der Uni, die wirklich eingesetzt haben. Und mein Freund, Dozent, wurde vom Rektor unter Druck gesetzt. Und dies und das. Man hat uns auch die Presse.
Und was war der Grund? Das hat er sich irgendwie geäußert.
Wir wissen es nicht. Mhm. Vielleicht wollten sie eben kein Israeli, ich weiß es nicht. Meine Freundin hatte da Angst zu kommen. Und dann.
Ah, gut, das finde ich ja schon.
Bis zum letzten, ja.
Ein
Zauber, wir haben das Konzert gemacht. Ja? Wir haben uns am letzten Moment gefunden, nie gesehen, zusammengespielt, perfekt.
Fantastisch. Also, fantastisch.
Ja,
Gabriela, du bist auch sonst engagiert. Du hast einen Verein gegründet für Gewaltopfer, nachdem du selber Opfer eines gewalttätigen Übergriffs geworden bist. Wie ist das gekommen?
Ja, also in 2008 wurde ich vor der Oper, wo Parkplatz war, jetzt kein Parkplatz mehr, von einem Psychopathen angegriffen. Der hat mir die Hand gebrochen. Ich habe da zwei Operationen. Und er hat mir wirklich das Leben gebrochen, da ich da für eine Tournee war. Es wäre unterste Geburtstag von Karajan gewesen, dessen Assistent ich war. Und ich hatte vier oder fünf Konzerte, habe ein Klavier, hatte ein Klavier gespielt und so erklärt vom Maestro und so. Und darunter war Zürich, Milano, Turin, weiß nicht mehr. Alles abgesagt. Und statt fünf Konzerte war ich in fünf Kliniken, fast ein Jahr lang, ein Albtraum. Man hat mir gesagt, ich hätte die Hand für immer verloren. Jetzt als Operationen hatte mit einer wirklich sehr schlimmen Gegenwirkung, sagen wir, eine Komplikation nach der Restoperation. Und dann hat mir ein Starkchirurg die Hand wirklich gerettet und er hat ihn zufällig getroffen. Ich ging trotzdem, da muss man sagen, niemand glaubte mir, ich ging trotzdem mit dem Gips und alles an den Bällen, ich ging Eislaufen, ich ging wirklich Skifahren und alle sagten, wie machst du, sonst wäre ich noch da. Der hatte so schlimme Sachen da. Ich musste irgendwie überwinden, diese speziellen Sachen. Und dann fand ich an einer Opernball, ein Herr kam zu mir, auch in Kostüm. Und ich dachte, wäre ein Spaß, oder? Ein Witz. Und fragte mich alles, wieso kommen Sie mit dem Gips an den Ball mit Kostüm? Ich sagte, mein, entschuldigen Sie, wer sind Sie da? Und dann sagte er, ich bin Handchirurg und der beste Chirurg. Sie müssen, Chirurg, also Klinik, Sie müssen kommen in Schultes. Ich dachte, macht Spaß. Nein, er sagte, gebe ich eine Karte. Er sagte, ich bin nicht mehr da. Er ist in Luzern noch jetzt. Aber sein Kollege, der Starkchirurg, schon Schultes kam, hat mich geholt, wo ich war, in eine andere Klinik, hat mir da gebracht und hat mir die Hand gerettet.
Schön.
Eine zweite Operation.
Und mit Klavier, das ging alles.
Ja, und
dann ging
ich mein erstes Besuch in den Ferien als Werbung für die Klinik.
Schön.
Aber das Schlimme war ja, dieser Mann, der sie angegriffen hat, der hätte eigentlich gar nicht mehr in Freiheit sein sollte.
Gekehrt, er hat zum dritten Mal das gemacht bei mir. Immer alleinstehende Frau in den Parkplätzen. Und dann hat sie abgesetzt, zuerst in Deutschland. Wir hatten ihn suchen lassen mit meinem Anwalt. Wir haben internationale Hilfe im Strafrecht beantragt. Er war schon weg. Hat er sie nach Brasilien abgesetzt. Da hat es keine Auslieferung. Und dann war nichts. Er hat uns im Prozess so angegriffen, mich beleidigt und alle Zeuge schlecht. Also wirklich ein Monstrum. Ein Monstrum. Ich werde immer, ganzes Leben, wie ich stand da, mein Name war so, war nichts, war alles kaputt und er lachte mir auch wie ein Teufel.
Und wie kann das sein, dass so jemand einfach auf freiem Fuß ist?
Daher habe ich diese dritte Studie just hier an der Uni Zürich angefangen, habe nicht doktoriert, habe viel gelernt. Theoretisch hätte ich alle Rechte gehabt, aber praktisch ist so gekommen. Das ist ein Rätsel und alle meine Professoren sagten, ja gut, dass ich das gemacht habe, das Studium, ich wollte eigentlich Amoklauf machen. In einer Klinik, ich hatte so viele Schmerzen und dann erfahren, dass er freigesprochen wurde. Und das war ein zweiter Eingriff. Ich wurde vom Täter und von der Justiz als System angegriffen, oder? Und dann habe ich da in dieser Klinik zum ersten Mal ein Konzert für den Frieden mit einer Hand gespielt. Und dann kam die Idee vom Verein und so und vom Studium. Und da, also ich bin nicht schizophren, aber da kam eine Stimme, als sie Amoklauf machen wollte, oder? Und ganzes Gericht löschen, die Leute, die ihn wirklich freigesprochen haben. Und die Stimme sagte, oh, du wirst du zur Juristin? Ja gut, ich bin schon Germanistin und habe viel schon juristisch geschrieben auf Deutsch und Englisch, hatte schon ein Verfahren, ein Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg eingereicht, alles allein gemacht. Ich ging hier in unsere wunderbare Calatrava-Bibliothek und alle Texte, alle Artikel und so von den Gesetzen gelernt. Und dann habe ich mich dazu entschieden und dann ging dieses Institut und Völkerrecht, nationales Recht, eben wo ich das schon wegen Straßburg recherchiert hatte. Und meine großartige Dozentin war Helen Keller. Die wurde dann die einzige Richterin in Straßburg, Gerichtshof für Menschenrechte. Und die hat mich immer unterstützt, wenn ich einen Vortrag gebe. Ich habe Vorträge an der Uni gegeben, aber nicht nur Musik und Philosophie, aber eben Menschenrechte, Migration, Terrorismus, also sagen wir juristisch angehaucht. Sie hat mich immer die Aula geben lassen. Und sie ist immer noch, wir sind immer noch befreundet. Sie sagte, habe gute Visionen und hat ihr sehr gefallen, was sie machen mit dem Verein und so. Und da eben so ist der Verein entstanden.
Geht die Schweiz zu großzügig mit Straftätern um?
Ja, es war wirklich eine Frage. Ich hatte damals auch Briefe an NZZ geschrieben, wurde auch publiziert, auch in Tagi. Und da sagte mein großes Professor Donner, sie sollte für NZZ schreiben. Aber ja, ich hatte das auch da mal unterstrichen, dass das ist die Kuschejustiz, nannten wir an der Uni mal, oder? Wo sie die Polizisten gegen einen wegen falschem Licht oder so, sagen wir, verärgern und darauf einschlagen. Und so, wie jemand tötet oder sowas macht, wird entlassen. Das ist wirklich ein großes Rätsel. Daher habe ich das studiert, aber theoretisch wäre es schon so. Ich hatte einen Entwurf für einen Artikel über diese Straftäter, die immer dieselbe Straftat wiederholen. Das heißt, wiederholte. Da wurde dieser Artikel auf StGB, also Strafgesetzbuch, gelöscht. Und ich hatte das zufällig entdeckt. Ich sagte, warum nicht? Das sollte man wieder einführen. Und ich kämpfe das schon Jahre, man sollte ins Parlament bringen. Und dann war Covid, hat mir 4, 5 Jahre gekostet. Aber vielleicht, wenn ich schaffe, werde ich wieder versuchen, wieder einzuführen, um diese Gewährungszeit zu 10 Jahren hören zu lassen. Da gibt es Täter, zum Beispiel, die Kinder getötet haben und nach 10 oder sogar 20 Jahren wiederholen die Straftat. Mhm. Und da ist dieser Artikel nicht gibt, sind sie immer noch auf freiem Fuß.
Mhm. Ja. Beatrice, wie siehst du das aus theologischer Sicht auch? Also wo verläuft die Balance zwischen Bestrafung auf der einen Seite, Schutz der Opfer und auf der anderen Seite quasi Reintegration, Vergebung?
Also ich denke jetzt spontan, ich hatte vor ein paar Jahren, hatten wir eine Tagung in der Strafanstalt Thorberg. Das ist Hochsicherheitsgefängnis mit Tätern, die wirklich ein, wie soll ich sagen, eigentlich immer erschreckendes Dossier haben. Und da sind natürlich diese Fragen auch aufgekommen. Der Strafvollzug ist ja so ausgerichtet, dass man nicht mehr sagt, man straft, also man will die Leute strafen, sondern man will ihnen quasi ermöglichen, dass sie nachdem sie ihre Strafe abgesessen sind, wieder irgendwie in die Gesellschaft zurückfinden.
Da muss ich
erziehen. Irgend so. Also das leuchtet mir völlig ein. Ich glaube, es sind zwei Dinge. Du hast jetzt das Theologische angesprochen. Da denke ich natürlich, dass jetzt in Thorberg waren auch ganz viele, wo die Frage war, ob sie verwahrt werden sollen. Da würde ich jetzt, intuitiv würde ich natürlich sagen, jeder Mensch hat die Chance, oder muss die Möglichkeit für eine zweite Chance haben in seinem Leben. Das ist das eine, theologisch. Juristisch, und das muss ich dann doch auseinanderhalten, ist es schon sehr heikel. Ich maße mir da keine Meinung an, aber so wie es teilweise läuft, jetzt auch eben mit Tätern, die sich wirklich sehr schlimme Dinge zu Schulden haben kommen lassen, juristisch, da kann man sich fragen, ich würde nicht von Kuscheljustiz reden. Also ich habe selber auch meine älteste Tochter ist Anwältin und von der höre ich teilweise Dinge. Ich würde in der Schweiz nicht von einer Kuscheljustiz reden. Aber es gibt schon gewisse Tendenzen, das sieht man ja auch, wie man mit Tätern umgeht. Man hat auch Angst, das ist ein heikler Punkt. In Thorberg waren 77% Ausländer. Das durfte man eine gewisse Zeit gar nicht mehr sagen. Mhm. Und ich meine, kriminell ist kriminell, ob Schweizer oder Ausländer, das ist letztlich egal, aber es muss auch benannt werden. Es gibt keinen Grund, wieso das nicht benannt werden soll. Und es ist auch klar, alle die irgend straffällig werden, da würde ich jetzt sagen, das ist keine Frage, wenn die noch, dass die selbstverständlich, wenn sie jetzt noch in der Schweiz jetzt um Asyl oder das nächste Flugzeug, das sie rausbringt. Aber da wird es halt sehr schnell sehr politisch mit ganz unterschiedlichen Meinungen. Kuscheljustiz würde ich sie in der Schweiz nicht nennen. Aber es gibt sicher eine Tendenz, vielfach dann eben auch so, also was du jetzt erzählt hast, man guckt dann den Kontext an, der Täter, und wenn man, ich bin nicht dagegen, dass man den Kontext anschaut, aber mit dem Kontext anschauen wird eben sehr schnell dann auch relativiert. Kurzum, also jetzt gerade Strafvollzug, da gab es ja auch einige Reformen in letzter Zeit. Aber da liegt sicher auch ganz vieles, da ist ganz sicher auch noch ganz viel Reformpotenzial da. Also das würde ich schon sagen. Ohne dass ich bin keine Juristin, aber deine Frage, ich habe da quasi zwei Seelen in meiner Brust. Theologisch, dass jeder Mensch nochmal eine Chance verdient. Juristisch ist es dann etwas delikater.
Aber mein Täter war Schweizer. Okay.
Ja, ja.
Daher habe ich alle gesagt, der Herr wurde vielleicht so einfach freigesprochen. Ich meine, nicht verwahrt, aber doch seine Strafe hätte haben sollen. Er hat drei Zeugen, die das sahen. Der hat mich zu Sturz gebracht. Und das ist wirklich unglaublich, dass er nicht, gar nicht gebüßt, gar nicht. Er hat das Verkehr blockiert bei der Aufwärung. Solange nie die Ambulanz kam, ich war zu Boden. Ja. Das war wirklich grässlich. Das ist kausal, eben. Wenn jemand juristisch gesagt hat, Zufall.
Ja, natürlich. Natürlich.
Gebracht. Sei es mit der Hand, mit dem Fuß, mit dem Bauch.
Ich meine,
mit Zufall.
Genau. Also, ob das jetzt ein Ausländer oder Nicht-Ausländer oder ein Schweizer, ändert nichts am Delikt selber. Ich habe das ja nur vorhin erwähnt, weil da gab es auch eine große Diskussion. Darf man die Nationalität sagen? Ja, selbstverständlich soll man die Nationalität sagen. Kriminell ist kriminell, ob Schweizer oder Ausländer, das spielt letztlich keine Rolle, aber man soll ja das auch beim Namen benennen.
Aber der war Wiederholtäter.
Ja.
Daher habe ich diese Artikel wieder verfassen wollen. Wiederholtäter. Und da war eine zweite Frau. Sie ist im Gericht nicht erschienen. Sie hatte so viel Angst. Und mein Anwalt sagte, die Tatsache war, er hätte sie am Flughafen fast gegen die Wand zerquetscht mit dem Auto. Mhm. Und er erzählt im Gericht, sie hat sie auf der Motorhaube gesessen. Kannst du dir vorstellen? Sie wartet auf ihren Mann mit dem Auto und dann kam er und er wollte parkieren. Sie sagt, ah, der ist da hinter ihm. Paff, was sie gezerrt, verstehst du?
Ja, ja, klar.
Den frei zu sprechen und dreimal.
Ja, ja.
Da ist ein Journalist aufgestanden und gesagt, da war noch ein Fall. Vor vielen Jahren, weißt du, 30 Jahre, der ist dann wiederholt. Also die ganze Presse mit mir und so. Es hat nichts genutzt.
Eben, es ist quasi, du hast die zweite Chance angesprochen, aber oder? Aber da, genau, ja.
Aber mach so weiter, wie überzeugt in Brasilien, macht er weiter so. Bin überzeugt. Es war ein Monstrum. Es hat alle angegriffen, beleidigt, mein Anwalt, alle. Aber der Richter war nicht so sicher. War nicht neutral. Wirklich nicht. Der hat auch ihn, sagen wir, im Verfahren ihn quasi protegiert. Ich durfte kein Wort sagen, nur er konnte reden und Dummheiten sagen. Und mich und die Zeugen und alles schräg machen. Ja. Ja, nun hat sie auch nie entschuldigt und nicht so wirklich, hat gesagt, ich zahle nichts. Das hat er gesagt. Und tatsächlich waren viele Kosten vom Spital und so. Und alle haben gesagt, den Konzerte und alles war Katastrophe. Ja, aber vielleicht war dazu der Weg, dass sie da diese Verein gründen sollte. Mhm. Und was mich wirklich gerettet hat, war diese Resilienz. Ich habe auch in einem Interview von Ihnen gesehen, Resilienz ist dieses, sagen wir, Phänomen, worüber man spricht heute. Und das heißt, auf den Bösen irgendwie sich regenerieren zu lassen, aber von sich selber die Energie innerlich zu finden. Und das ist einfach nicht so einfach, müsste ich sagen. Oder? Das war wirklich ein Weg, ganz...
Absolut, das stelle ich mir vor, ja.
Gut. Du hast diesen Weg gemacht und ich wünsche dir und euch weiterhin alles Gute. Gabriela Garli, Beatrice Acklin, vielen Dank für das Gespräch.